Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ofenkäse Crimes. Heute Episode 5. Und es gibt ein Raffi-Special heute. Neben mir sitzt, wie wäre es anders zu erwarten?
Kathi, hi.
Hi. Ja, Kathi, wie ist das, auf der anderen Seite der Verantwortung zu sitzen für den heutigen Podcast?
Schön, ich bin ganz entspannt. Ich habe hier schon so ein Gläschen Cremant gefüllt.
Sehr schön.
Und freue mich, was du mir heute so erzählst.
Ja, ich war vorher ganz schön am Schwitzen. Das ist doch mehr Arbeit, als ich gedacht habe.
Told you so.
So einen Fall vorzubereiten. Aber ich habe tief gegraben und hoffe, dich und euch entertainen zu können gleich.
Ich bin gespannt.
Aber erstmal meine Auftaktfrage.
Ja?
Kathi, hast du, es gibt ja so 90er-Partys und 80er-Partys und wie man die alle nennt. Hast du denn ein Lieblings-True-Crime-Jahrzehnt oder eine Lieblings-True-Crime-Epoche?
Lieblings-True-Crime-Epoche? Ja, in den 80ern ging es ja schon ganz gut ab überall.
Ich mir fast, dass du die nimmst.
Ja, obwohl, also so San Francisco, Kalifornien, sowas, so 80s. Und aber ich kann mich dran erinnern, als ich so in der Grundschule war, so in den frühen 2000ern, ich weiß nicht, ob das so cool ist, aber da gab es halt sau viele Kindesentführungen. Mhm. Und ja, genau, und da hatte ich irgendwie auch immer irgendwie...
Da gab es diesen von Metzler, der Bankierssohn.
Ja, ja, genau. War das, doch, war, oder war das in
das den... Das war in den 2000ern.
Das kann sein.
Das war sehr, sehr groß auch in den Medien.
Auf jeden Fall weiß ich, dass ich als Kind immer total in der Grundschule Schiss hatte, weil da super viel in den Nachrichten war. Dann gab es ja auch diesen Maskenmann, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Mhm.
Dann ganz schlimm als Kind uns beiden in Erinnerung geblieben, wie wir festgestellt haben. Darf ich es ansprechen oder
triggert? Ja, natürlich, nein.
Raffi und ich, obwohl Raffi noch mehr, haben ultra Angst vor diesen Satansmord-Pärchen von Witten.
Satansmord.
Hießen die so? Satansmord. Ja, wir triggern uns damit immer gegenseitig, weil wir da ultra Angst vor haben. Ich weiß noch, als in den Nachrichten kam, dass die ihre Briefe mit dem Blut von den Opfern geschrieben haben. Boah, ich hatte so Angst. Du auch, ne? Für dich ist heute noch schlimm, richtig?
Nee, geht. Aber als Kind war ich da ziemlich traumatisiert von.
Ist ja auch echt creepy. Oh, ja.
Ja. Okay.
Und deine Lieblingsepoche?
Ich sag die 70er. Einfach, weil da die ganzen Stars der Szene geboren wurden. Ted Bundy, etc. pp. Nee, aber, also was ich an den 70ern spannend finde, ist, also die 70er in den USA wohlgemerkt. Also da hat sich ja richtig gezeigt, diese ganzen gesellschaftlichen Zerwürfnisse, wie sich das dann eben auch in den extremen Formen widerspiegelt in den Taten von so vielen Serienkillern, die dann irgendwie...
Ist Ted Bundy in den 70ern geboren?
Ja.
Okay, crazy.
Nicht geboren, aber war der aktiv, ne?
Okay, ja, aber ich würde schon sagen, das wäre früh.
Genau, deswegen finde ich das spannend. Es ist halt auch gut aufgearbeitet medial.
Das stimmt.
Ich glaube, das muss man keinem mehr, der regelmäßig True Crime hört, sagen, dass Mindhunter da eine fantastische Serie ist.
Sehr geil. Auch sehr gutes Buch dazu.
Genau.
Was man halt auch sagen muss, ist, dass es natürlich in den 70ern und 80ern auch sowas wie DNA, das war da ja noch ganz weit hinten. Und ich glaube, dass deswegen die Fälle auch oft, ja, dieser Hand nach dem Menschen halt viel größer und aufwendiger wahrscheinlich war, denke ich, hat das viel damit zu tun.
Ja, und vor allem auch noch viel mehr so ermittlerisches, wie soll man das nennen, Groundwork am Start war, als das heute der Fall ist.
Ja.
Also bestimmt auch noch, natürlich, aber die Technik war da noch viel weniger weit. Und das ist ein gutes Stichwort, denn ich nehme euch heute noch viel weiter mit zurück in die Vergangenheit. Wir gehen nach Frankreich an den Anfang des letzten Jahrhunderts. Und wie vor jeder Folge gibt es jetzt zunächst eine Triggerwarnung. Es geht in dem Fall um Suizid und um Gewalt an Kindern. Und wer da nicht gut hinhören kann, der kann gerne in der nächsten Folge wieder einschalten. Wir würden uns freuen. Und eine Sache ist auch noch zu erwähnen, und die ist eine Besonderheit dieses Falles. Es geht um einen sehr großen Familienkreis, besonders am Anfang der Geschichte, und die Namen der Frauen sind nicht überliefert. In den Gerichtsakten aus der Zeit treten die auch gar nicht erst auf, sondern dort wird immer in Referenz zu ihren Ehemännern von den Frauen gesprochen. Zum Beispiel wird es gleich unter anderem um Frau Pierre Weber gehen, Madame Pierre Weber. Und hier wird eben der Name des Ehemannes verwendet, um über diese Frau zu sprechen. Ich habe mich entschlossen, bei diesen veralteten Gepflogenheiten zu bleiben und keine erfundenen Namen beispielsweise zu benutzen, weil ich glaube, dass das authentischer ist und besser in die Zeit passt, um die es gleich geht. Also nicht wundern, wenn diese veralteten Bezeichnungen gerade am Anfang der Geschichte immer wieder auftauchen. Es ist das Jahr 1905. Wir befinden uns mitten in der Belle Époque. Die zweite Welle der Industrialisierung hat viele Neuerungen, insbesondere in der Elektrotechnik und der chemischen Industrie, hervorgebracht. Ein immer schnellerer wissenschaftlicher Fortschritt, beispielsweise in Psychologie, Medizin, den Naturwissenschaften und in Soziologie, sowie ein kultureller Optimismus prägen die Zeit um die Jahrhundertwende. Vor allem für das Bürgertum ist diese eine Zeit des Aufbruchs und des Aufschwungs. Jeanne Moulinet wird genau in diese Epoche hineingeboren. Am 7. Oktober 1874 oder 75, da ist man sich nicht mehr genau sicher, wird sie in Quercy, einem Fischerdorf im Westen Frankreichs, zur Welt gebracht. Mit 14 ging sie bereits nach Paris, alleine, um ihr Glück zu suchen. 1893 heiratet sie Jean Weber. Sie leben in der Joute d'Or, wo auch die Brüder ihres Mannes, Pierre, Léon, Charles und Marcel, lebten. Die Joute d'Or ist ein Arbeiterviertel, das zwischen den Vergnügungen des Montmartre und den Fabriken an der Bahnstrecke zwischen Paris und Lille liegt. Es wurde zum einen bekannt durch Émile Zola, einem Autor, der das Elend der Bewohner des Viertels in seinem Roman Der Totschläger verarbeitete. Und zum anderen waren da die Taten von Jeanne Weber. Die Familie hatte drei Kinder. Die beiden Mädchen starben bereits früh. Marcel wurde 1888 geboren und war entsprechend 7 Jahre alt, als der Schrecken 1905 über die Joute d'Or kam. Es ist der 2. März. Madame Pierre Weber, Jeannes Schwägerin, muss Wäsche waschen und geht dafür in ein öffentliches Waschhaus. Sie bittet Jeanne, auf ihre kleine Tochter aufzupassen, die 18 Monate alte Georgette. Als Madame Pierre Weber zurückgerufen wird, weil ihre Tochter plötzlich krank geworden ist, findet sie das Kind blau angelaufen und mit Schaum vor dem Mund auf dem Schoß von Jeanne, die ihm die Brust massiert. Nach kurzer Zeit hatte sich die Kleine erholt und Madame Pierre Weber kehrt zurück ins Waschhaus. Doch im Laufe des Nachmittags geht es Georgette wieder schlechter, sodass sie schließlich stirbt. Nur 9 Tage später war es wieder Madame Pierre Weber, die Jeanne bat, auf ihre 2 Jahre alte Tochter Suzanne aufzupassen. Auch diese starb in der Obhut von Jeanne. Doch kein Verdacht fiel auf sie. Ein Arzt bestätigte es. Das Kind starb an Krämpfen. Ende März, Anfang April überschlagen sich schließlich die Ereignisse. Jeanne babysittet abermals für eine Nichte, die 7 Monate alte Germaine, als diese einen Erstickungsanfall erleidet. Glücklicherweise erholt sich das Kind zügig wieder, doch am nächsten Tag, abermals unter Jeannes Aufsicht, folgt ein Rückschlag und Germaine stirbt. Die roten Male am Hals des Kindes erwecken keinen Verdacht. Wenige Tage darauf stirbt Marcel, 7 Jahre alt, Weber's eigener und verbliebener Sohn, auf die gleiche Weise. Auch hier unerklärliche Flecken am Hals. Doch der Arzt ist sich in beiden Fällen sicher. Diphtherie. Schließlich am 5. April lässt Madame Charles Weber, Jeannes andere Schwägerin, ihren Sohn, den erst wenige Monate alten Maurice, bei Jeanne, um nach dem gemeinsamen Essen Einkäufe zu erledigen. Als sie von diesen zurückkehrt, steht Jeanne, die Hände auf das Kind gepresst, an dessen Bett. Es scheint, als leidet auch Maurice an einem Erstickungsanfall. Doch Madame Charles Weber reagiert blitzschnell und überlässt das Glück ihres Kindes nicht den Ärzten im Viertel. Sie sucht das Hôpital Bretonneau auf, wo Maurice von Dr. Seyon untersucht wird. Dieser erkennt sofort, dass Maurice gewürgt worden sein musste. Dazu erzählt Madame Charles Weber von den 4 anderen Kindern, die kürzlich an den gleichen Symptomen leidend gestorben waren. Da klingeln bei Dr. Seyon und den anderen Ärzten im Krankenhaus die Alarmglocken. Sie benachrichtigen die Polizei. Der zuständige Inspekteur findet schließlich heraus, dass bereits 3 Jahre zuvor 2 Kinder, Lucie Alexandre und Marcel Poyatot, in der Obhut von Jeanne Weber verstorben waren. Genauere Informationen zu den Umständen der Todesfälle finden sich mittlerweile nicht mehr, doch auch hier wurde offensichtlich keine Verbindung zu Jeanne Weber ursprünglich gezogen. Für den anstehenden Gerichtsprozess soll Maurice Weber und die Leichname der 4 kürzlich verstorbenen Kinder nochmals untersucht werden. Eine Exhumierung wird anberaumt. Wegen der Brisanz des Falles wird Léon-Henri Tourneau als Gutachter bestimmt. Tourneau war ein Schüler von Paul Brouardel, dem führenden Rechtsmediziner und Pathologen seiner Zeit in Frankreich. Brouardel hat sich unter anderem in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit mit Tuberkulose, Alkoholismus, Kindesmissbrauch und Fragen der Hygiene und Lebensmittelsicherheit auseinandergesetzt. Mit Tourneau, der als ehemaligen Schüler des berühmten Arztes selbst hohes Ansehen genoss, erhoffte sich die Justiz von Anfang an Sicherheit und Nachhaltigkeit in der Aufarbeitung der grausigen Verbrechen zu demonstrieren. Es stand schließlich für alle Beteiligten viel auf dem Spiel, denn wie zu erwarten schlug der Fall hohe Wellen. So berichtete auch die New York Times mehrfach über Jeanne Weber. Die Presse taufte sie L'Ogresse, die Menschenfresserin. Tourneau untersuchte also am 10. April Maurice. Doch er kann keinerlei Würgemale oder sonstige Anzeichen für eine Gewalteinwirkung entdecken. Die Mutter des Jungs weist zwar darauf hin, dass am Tag zuvor noch Würgemale zu sehen gewesen waren, doch der Arzt bleibt bei seiner Einschätzung. Die Exhumierung erfolgte 4 Tage später. Da die Todeszeitpunkte allesamt nur wenige Wochen zurücklagen, waren die Leichen gut erhalten. Doch auch hier stellt Tourneau fest, dass es nichts festzustellen gab. Die entscheidenden Anzeichen für ein Erwürgen, wie beispielsweise ein gebrochenes Zungenbein, fehlten. Schließlich sollte Tourneau noch die Zeugenaussagen rechtsmedizinisch bewerten. Doch blau angelaufene Gesichter und dergleichen tat Tourneau als unwissenschaftlich und daher als irrelevant für den Prozess ab. Am 29. Januar 1906 kam es dann zum Prozess gegen Jeanne. Ihr wurden insgesamt 8 Morde zur Last gelegt. Die 4 aus dem Vorjahr, Georgette, Suzanne, Germaine und Marcel, 2 aus dem Jahr 1902, Lucie und Marcel, und schließlich ihre beiden eigenen Töchter. Zu letzteren finden sich weder Namen noch genauere Informationen zu den Todesumständen. Jedoch gab es damals wohl genügend Hinweise, dass man sie in die Liste der Opfer der Menschenfresserin mit aufgenommen hat. Die Verteidigung von Jeanne Weber übernimmt kein anderer als Henri Robert. Robert ist ein gefeierter, ein gewissermaßen berüchtigter Starverteidiger. Er war bekannt für seine Eloquenz und gewinnenden Plädoyers. So verteidigte er einige Jahre zuvor Gabrielle Bompard im sogenannten Fall Gouffet. Monsieur Gouffet war von Bompard in deren Wohnung in Paris in eine Falle gelockt und von deren Komplizen Michel Ayrault erwürgt worden. Den Leichnam fand man erst Wochen später über 400 Kilometer von Paris entfernt. Der Fall erreichte schnell große mediale Aufmerksamkeit und war für die Forensik und Rechtsmedizin ein wichtiger Durchbruch. Während jedoch Ayrault für seine Tat hingerichtet wurde, erwirkte Henri Robert mit seiner Rhetorik immerhin eine Gefängnisstrafe für Gabrielle Bompard. Der Prozess gegen Jeanne Weber dauerte nur circa eine Woche. An dessen Ende stand das Urteil. Freispruch. Auf Basis des Gutachtens von Tourneau und mit einer gekonnten Verteidigungsstrategie gelang es Robert, Jeanne als Opfer dastehen zu lassen, hatte sie doch selbst ihre eigenen Kinder auf tragische Weise verloren. In der Öffentlichkeit wurde Jeanne Weber als zu Unrecht Angeklagte gefeiert. Dennoch sah sie sich gezwungen, unter Pseudonym die Stadt zu verlassen. Nach der unausweichlichen Trennung von Jean zog sie als Landstreicherin umher. In Villedieu-sur-Indre, südlich von Paris, fand sie schließlich eine Anstellung im Haushalt des Witwers Sylvain Bavouzet. Um nicht erkannt zu werden, benutzte sie ihren Mädchennamen und gab sich als Jeanne Moulinet aus. Am 16. April 1907, 2 Jahre nach den Geschehnissen in der Jute d'Or, weiß Louise, die Tochter von Monsieur Bavouzet, die zum örtlichen Arzt geschickt wurde. Auguste, ihr Bruder, war krank. Der Arzt erkundigte sich genauer nach den Umständen von Augustes Krankheit. Da der Junge jedoch offenbar nur zu viel gegessen hatte, schickte er Louise mit einem Magenmedikament nach Hause. Als es Auguste am nächsten Morgen nur noch schlechter ging, holte Sylvain persönlich den Doktor zu sich nach Hause. Doch für den Jungen kam diese Hilfe zu spät. Madame Molinet hatte den Jungen bereits gewaschen und in sein bestes Hemd mit hohem Kragen gekleidet. Dies weckte augenscheinlich den Verdacht des Arztes, der den Jungen schließlich genauer untersuchte. Er stellte eine Rötung im Halsbereich fest und alarmierte die Polizei. Der zuständige Pathologe, Charles Audiard, stellte zwar die gleiche Verfärbung fest, da der Junge aber in den Tagen vor dem 16. April an Kopfschmerzen gelitten hatte, ging er von einer Reizung der Hirnhaut als Todesursache aus. Die Rötung am Hals könnte sowieso auch durch den engen Kragen postmortem zustande gekommen sein. Doch einige Tage später war es das dritte Kind von Sylvain Bavouzet, Germaine, das in alten Zeitungen ein Bild von Madame Molinet entdeckte, in einem Artikel über die Menschenfresserin Jeanne Weber. Sofort wurde die Polizei hinzugezogen und es kam schließlich zu einer zweiten Obduktion. Diesmal durch Audiard und einen zweiten Pathologen, Frédéric Bruneau. Sie kamen zum Schluss, dass Auguste erwürgt worden sei. Nach einer eingängigen Untersuchung des Halsbereiches konnten kleine Verletzungen der Haut, Einblutungen des Kehlkopfes und eine Strangulationsfurche entdeckt werden. So kam es erneut zum Prozess gegen Jeanne. Doch statt auf das Urteil von Audiard und Bruneau zu vertrauen, wurde abermals Léon Tourneau für das mittlerweile dritte Gutachten hinzugezogen. Dieser befand die Untersuchungen seiner Kollegen als miserabel. Nach der abermaligen Exhumierung des Leichnams konnte er keine Anzeichen von Gewalteinwirkung feststellen, allerdings sehr wohl sogenannte payersche Flecken im Darm, ein Anzeichen für Typhus. Und so war es ein leichtes, für den wieder als Verteidiger auftretenden Henri Robert einen zweiten Freispruch für Jeanne Weber zu erwirken. Jeanne kam also frei und traf kurz darauf Georges Bonjour, der die Gesellschaft zum Schutze der Kinder leitete. Er vertraute auf das öffentliche Urteil über Jeanne und aus, man mag es Fürsorge, Mitleid oder einfach Naivität nennen, gab er Jeanne eine Anstellung in einem Kinderheim. Doch nur, um sie kurz darauf wieder entlassen zu müssen. Sie hatte versucht, ein Kind zu würgen. Wohl aus Angst, sich lächerlich zu machen, meldete Bonjour den Vorfall nicht. Nach einer zwischenzeitlichen Verhaftung wegen Landstreicherei und einem Aufenthalt in der Neurologie, bei dem sie als gesund diagnostiziert wurde, traf Jeanne schließlich auf Émile Boucherie, mit dem sie fortan verbandelt war. Das Paar zog nach Commercy in der Nähe von Nancy im Osten Frankreichs. Sie richteten sich in einer Herberge vorübergehend ein. Jeanne gab dabei den Namen ihres Begleiters als den ihren an. Als Émile abends nicht nach Hause kam, hatte Jeanne Angst und fragte die Inhaber der Herberge, ob nicht Marcel, der Sohn des Paares, bei ihr auf dem Zimmer schlafen könnte. Das gäbe ihr Sicherheit und würde sie beruhigen. Doch später am Abend kam es dann zu der unausweichlichen Katastrophe. Nach lauten Geräuschen aus Jeannes Zimmer drang das Wirtspaar in dieses ein. Sie fanden jedoch nur noch ihren toten Sohn. Die Polizei fand schließlich Briefe von Jeannes ehemaligem Anwalt Robert an Jeanne in deren Gepäck, und so war Jeanne abermals enttarnt. Wie auch in den Fällen zuvor wurde das Kind rechtsmedizinisch untersucht, doch diesmal ohne die Hilfe eines gewissen Tourneaus aus Paris. Die Obduktion übernahmen die Professoren Parisot und Michel aus Nancy. Sie stellten zweifelsfrei einen Tod durch Erdrosselung fest. Ob es zum Prozess gegen Jeanne Weber kam, darüber streiten sich die Quellen. Man munkelt, dass Tourneau seinen Einfluss geltend gemacht hat, um zu verhindern, dass es erneut zu einem Prozess unter den Augen der Weltöffentlichkeit kam, um seinen eigenen Ruf zu schützen. Fest steht, Jeanne Weber wurde nicht verurteilt. Man befand sie als nicht zurechnungsfähig und daher als nicht schuldfähig. Sie wurde in eine Psychiatrie überstellt, wo sie 2 Jahre später Suizid beging. Pfleger fanden sie in ihrer Zelle. Ein Zeuge sagte, mit den Händen fest um ihren Hals.
Und wer war dieser Zeuge?
Das ist nicht überliefert.
ein Zellengenosse oder
Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Dieser Ausspruch, ich halte den für eine Zudichtung, um ehrlich zu sein, der Presse.
Okay.
Aber ich fand den so gruselig, dass ich ihn
Naja.
mit aufnehmen wollte.
Ja, das Würgen scheint ja auch irgendwas Wichtiges gewesen zu sein.
Ja.
Also kurz, dass ich das mal für mich so ein bisschen zusammenfasse. Ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht. Also
ja.
Jean Weber ist quasi der Mann, also der Name von dem Mann, von der Frau,
genau.
Von der Täterin.
Von Jeanne, ja. Sie heißen Jean und Jeanne.
Ah, okay. Okay, crazy.
Ja.
Okay, das ist verwirrend.
Genauso wie, glaube ich, zwei ihrer Opfer Marcel heißen.
Okay. Und sie hatte selber wie viele Kinder?
Drei.
Und die sind auch alle tot?
Genau. Zwei Mädchen schon recht früh. Und Marcel ist dann erst gestorben in ihrer aktiven Serienmörderperiode quasi, also von 1905 bis 8, als man angefangen hat, ihr auch nachzugehen.
Wie alt waren dann ihre Kinder, als sie gestorben sind?
Von den Mädchen weiß man das nicht. Marcel war 7 Jahre alt.
Okay, und woran sind die gestorben?
Die Mädchen?
Ja.
Wie gesagt, das ist nicht mehr aufzufinden, diese Information. Man findet nur noch, dass die in dem ersten Gerichtsprozess mit in die Opferliste aufgenommen wurden.
Von den 8 Morden.
Genau.
Also insgesamt ist sie dafür verurteilt worden, 8 Morde begangen zu haben.
Nee, sie ist nicht verurteilt worden. Sie ist letztlich nur für einen Mord.
Von dem Sohn von denen, wo sie da gewohnt hat.
Genau, von dem Wirtspaar. Und da ist sie auch nicht verurteilt worden, sondern für nicht schuldfähig.
Und warum nicht schuldfähig?
Sie war nicht zurechnungsfähig.
Also psychisch?
Genau, ein Psychiater hat sie als nicht zurechnungsfähig diagnostiziert.
Okay. Aber anscheinend hat ja hier dieser Tournon, heißt er so?
Ja.
Das ist der Strafverteidiger, nee, der wer? Wer das?
Der Rechtsmediziner, der
Pathologe.
Der Rechtsmediziner,
also der sie quasi, der alle dazu gebracht hat, sie freizusprechen mit seinen Aussagen, mit seinen Ermittlungen.
Nein, er hat einfach nur die Spuren so bewertet, wie er das für richtig gehalten hat, glaube ich.
Aber warum hat er das gemacht? Also ich habe mir halt hier auf meinen Notizen zu Tournon aufgeschrieben, Komplize, Fragezeichen, Loverboy, Fragezeichen.
Ich glaube nicht, dass sich Tournon, der einer der renommiertesten Rechtsmediziner ist, mit einer Frau aus dem Arbeiterstand abgegeben hat.
Und warum hat er das dann gemacht? Weil offensichtlich waren da ja Würgemale zu erkennen.
Und jetzt tappst du in die gleiche Falle wie der Tournon. Das ist eben nicht so. Was die ganzen Rechtsmediziner damals nicht wussten, Würgemale bei Heranwachsenden sind teilweise nicht zu sehen oder verschwinden sehr schnell wieder.
Warum ist das so?
Das weiß ich nicht genau. Also was wohl so ist, ist, dass Gewebe bei Kindern im Halsbereich noch sehr viel weicher ist.
Mhm.
Und dadurch solche Verletzungen viel schwerer zu erkennen sind.
Das heißt, er hat das nicht gemacht, weil er irgendwas wusste davon. Also
nee, nee.
Er hat das wirklich aus Unwissenheit.
Ja, also in dem zweiten Prozess hat er dieses dritte Gutachten angefertigt, Monate nach dem Mord. Und da wurde die Leiche dieses Jungs auch nochmal von Auguste auch nochmal exhumiert und obduziert. Das war völlig sinnlos. Weil die konnten mit damaligen Methoden nicht mehr feststellen, wie das Kind gestorben ist.
Und der letzte Arzt, konnte aber feststellen, dass der letzte Junge von dem Wirtspaar an Würgemalen noch aufweisen konnte.
Genau, ja.
Okay. Und dann
die konnten auch andere Verletzungen feststellen.
Und wie ist sie nochmal auf diesen Georges Bourgeois? Wie ist der Georges?
Georges Bourgeois.
Wie ist sie zu dem nochmal gekommen?
Sie hat ihn wohl irgendwie kennengelernt nach dem zweiten Prozess.
Und der war ja so ein Kinderschutzbund-Typ.
Genau,
quasi.
Der Präsident vom Kinderschutzbund quasi, ja.
Okay, also jetzt stelle ich mir mal vor, ich bin jetzt Präsident vom Kinderschutzbund, mir liegt das Wohl der Kinder am Herzen.
Ja.
Und da ist, sie war ja nicht verurteilt, aber selbst wenn jemand unter Verdacht steht, sowas gemacht zu haben, hat er gedacht, ist eine ganz geile Idee, komm, du kannst dir aussuchen, willst du jetzt hier als Putzfrau arbeiten oder als Reinigungskraft oder, nee, komm, ich habe eine super Idee für dich, Kinderheim, hast du Bock drauf?
Ja, ist krass, ne? Aber er war, der Bourgeois war wohl so beeindruckt von dem Robert, diesem Starverteidiger, und den Aussagen von Tourneau, dass da einfach keine Gewalteinwirkung vorlag, dass er sich hat täuschen lassen. Ja. Und
ja.
Zum Glück ist in diesem Kinderheim nicht mehr passiert, aber
in dem Kinderheim selber hat sie ja niemanden umgebracht.
Nee, sie hat da niemanden umgebracht. Sie hat es aber wohl versucht und der Bourgeois hat es, so ist es überliefert, nicht gemeldet.
Ja, der hatte wahrscheinlich keinen Bock, dass sein Ruf kaputt geht.
Ja, natürlich, ja.
Und dann hat sie diesen Emil kennengelernt.
Genau.
Wo hat sie den kennengelernt?
Das muss irgendwo in der Nähe von diesem Commercy sein.
Was also, war der beruflich? Weiß man das?
Der war Kalkbrenner und hat in Commercy...
Paul Kalkbrenner? Oh, okay, der war schlecht.
Nee, der war Emil Kalkbrenner.
der DJ von Frankreich.
Genau. Und er hat in Commercy, dieser letzten Station von Jeans Wirken, könnte man sagen, hat er einen neuen Job gehabt und war da wohl irgendwie auf der Arbeit an dem Abend, als das... der letzte Mord passiert
ist. Und ich habe noch eine Kurzfrage. Der Mann von Jean, was, warum sind die nicht mehr zusammen? Was ist da passiert?
Naja gut, sie war ja völlig in Verruf in ihrem Viertel.
Okay, das heißt, er hat sich getrennt. Oder
genau, die haben sich getrennt und...
Scheiden ging ja damals wahrscheinlich nicht, ne?
Ich weiß es nicht.
Okay, und dann hat die auf jeden Fall diesen Emil kennengelernt. Und wo war er, als sie sich so einsam gefühlt hat?
Wie gesagt, er war auf Arbeit.
Beim Kalkbrennen.
Genau.
Okay, und dann hat sie zu den Wirtsleuten gesagt, hör mal, ich bin ein bisschen lonesome, schick mir mal deinen kleinen Boy vorbei.
So ungefähr.
Und die haben gesagt, ja, Sigi.
Ja, Sigi.
Ich stell mir da, ey, das ist doch so gruselig. Stell mal vor, da kommt eine Frau und sagt, ich fühle mich einsam, könnt ihr mir euren Jungen bitte vorbeischicken?
Aber sie
What
muss ja,
the fuck?
Sie muss ja was sehr Vertrauenswürdiges gehabt haben, denn sie hat ja immer wieder als Babysitterin gearbeitet.
Ja, ja, die Leute haben ja immer ihr die Kinder anvertraut, ja, ne? Aber es, ja.
Man sieht das auch auf den Bildern, dass sie eigentlich, die wir auf Instagram hochladen,
ja,
dass sie eigentlich ein sehr gutmütiges, freundliches Gesicht hat. Sie hat ja so ein richtiges Mondgesicht.
Na gut, das, ja.
Sehr weiche
ja, ne?
Gesichtszüge. Ich sag jetzt, man sieht ihr das nicht an, aber das spielt schon eine Rolle, wie freundlich so ein Mensch wirkt. Ob man dem seine Kinder anvertraut oder nicht.
Mhm. Ja gut, man kann den Leuten nur vors Gesicht gucken. Wie heißt das?
Ins Gesicht
gucken. Ins Gesicht, ja, okay, ich weiß. Und jetzt komme ich mal zum Thema Mordmotiv.
Ja.
Ich muss jetzt auch so ein bisschen an den Münchhausen-Fall irgendwie denken, aber es war ja nicht so, dass sie die Kinder danach versucht hat, wiederzubeleben.
Nee,
oder
überhaupt
irgendwie
nicht. Der in den Fällen, wo man sie gestört hat, ist dran gesetzt, ihre Tat zu vollenden. Also bei Germaine war das, glaube ich, so, dem dritten Opfer. Da, auf jeden Fall beim ersten, bei Suzanne, da war das ja so. Die Mutter kam nach Hause, hat sie quasi gestört und dann hat sie es halt später am Nachmittag vollendet.
Ja. Weiß man was über ihre eigene Kindheit?
Nee, gar nicht. Man weiß auch über das Mordmotiv nichts.
Was schätzt du denn, was das Mordmotiv sein könnte?
Also ich habe in einem, auf einer Seite gelesen, dass wohl Psychiater eventuell sexuelle Motive vermuten.
Ja.
Aber darüber findet man fast gar nichts.
Sind alles dann nur Vermutungen?
Ja.
Ja, weil du hast ja auch am Ende erzählt, auch wenn es jetzt nur eine Zeugenaussage ist, dass sie eigene Würgemale am Hals hatte. Und es gibt ja Leute, die das mögen, unter einen sexuellen Höhepunkt dadurch bekommen, gewürgt zu werden oder andere Menschen zu würgen. Aber
darüber findet sich nicht mehr.
Okay.
Nichts mehr. Dafür ist der Fall zu lange her. Aber es ist schon angeklungen eben. Du hast nach Tourneau gefragt, wieso der seine Gutachten so gemacht hat.
Mhm.
Was ich viel krasser finde, ist, die ganzen Zeugenaussagen haben gar nicht gegolten im Prozess so richtig. Die ganzen Umstände der Tat.
Und
sie
die
war
Eltern
bei,
von
sie
den
war
Kindern?
Bei fünf, bei vier Todesfällen und einem Fast-Todesfall dabei. In ihrem Beisein sind diese Kinder gestorben. Mhm. Allein das ist doch weckt doch Verdacht, oder?
Was haben denn die Eltern von den Kindern ausgesagt?
Das ist nicht überliefert, das weiß ich nicht.
Okay.
Aber das ist ein spannender Punkt, denn die Infos, die man findet, die gut zugänglich sind, sind alles Infos aus den forensischen Berichten.
Mhm. Okay.
Und da sind wir jetzt auch bei dem Punkt, der ganz entscheidend ist für den Fall.
Mhm.
Denn ich habe eben gesagt, dass wir in der Belle Epoque sind, wo auf einmal über die Menschen zig Neuerungen und riesiger Fortschritt.
Also es ist eine Epoche, die so heißt.
Genau, die Belle Epoque, ja.
Also die schöne Epoche.
Die schöne Epoche, die, wie ich gesagt habe, wohl nur für das Bürgertum schön war.
Ja, na natürlich. Für
die
den
Masse
Rest
hat trotzdem unter Elend gelitten,
ja,
dass ja auch dieser Autor in seinem Roman Der Totschläger da verarbeitet hat. Deswegen habe ich das nochmal erwähnt, weil eben dieser Gegensatz natürlich da war.
Und was war in dieser Epoche so besonders? Was
genau
hat sich da verändert für die Menschen?
Naja, also erstmal gab es die zweite Welle der Industrialisierung. Das heißt, prinzipiell ist der Lebensstandard gestiegen. Gerade auch was Hygiene angeht, gab es da enorme Fortschritte. Unter anderem der berufliche Vater von diesem Tourneau hat dazu geforscht.
Der sich mit diesen Hygienebedingungen und sowas...
Genau. Und dann gab es einfach zig Neuerungen. Die Medizin hat riesige Fortschritte gemacht. Die Psychologie hat da ihren Ursprung. Und eben auch die moderne Kriminologie.
Okay.
Was ganz entscheidend war für die Wissenschaft damals und für das Selbstverständnis vieler, gerade auch vieler Naturwissenschaftler, ist eine philosophische Richtung, der sogenannte Positivismus.
Was ist das?
Den gibt es schon seit der Antike oder die Idee. Und da wird davon ausgegangen, dass Erkenntnisse oder Wissen nur dann entstehen können, wenn sie mit den Sinnen wahrnehmbar und daher überprüfbar sind.
Nochmal bitte, ich habe schon ein Glas Cremant zu viel. Sorry, Leute. Also.
Also Erkenntnisse und Wissen entstehen nur dann, wenn sie überprüfbar und mit den Sinnen wahrnehmbar sind.
Also wenn man sie sieht.
Genau. Das heißt, wenn es Spuren gibt von etwas.
Also du meinst einfach wissenschaftliche Fundiertheit von etwas.
Nein.
Beweise.
Ja, wenn es Beweise gibt. Aber, und das muss man hier wirklich wörtlich verstehen, Beweise...
Ah, wenn man sie sieht und die Würgemale waren ja nicht mehr da, zum Beispiel.
Wenn das empirisch nachweisbar ist, so ist eine Zeugenaussage zum Beispiel nicht empirisch nachweisbar, denn das kann derjenige sich ausgedacht haben.
Und die Würgemale waren ja auch nicht mehr nachweisbar bei vielen.
Genau. Vielleicht noch kurz zu dem Begriff Positivismus. Das ist heute natürlich überholt, diese Ansicht. Das ist aber ein wichtiger Schritt hin zu unserem heutigen Wissenschafts- und auch unserem heutigen Kriminologieverständnis gewesen.
Inwiefern?
Da komme ich jetzt genau zu. Und da sind wir jetzt mittendrin, wieso auch Jean Weber so oft freikam. Denn im Laufe des 19. Jahrhunderts hat sich vor allem auch in der Kriminologie eine Ansicht entwickelt, die unter anderem, da nenne ich jetzt einen Namen, von Cesar Lambroso, einem italienischen Arzt und Gerichtsmediziner, geprägt wurde. Der hat nämlich als einer der ersten dafür plädiert, dass man wissenschaftliche Erkenntnisse in die Kriminologie mit einfließen lässt und darauf basierend Ermittlungen durchführt. Quasi das, was heute Standard ist überall. Dass du hast halt Forensikteam, das geht in den Tatort, das sammelt Spuren etc. pp. Diese Strömung des Positivismus im Laufe des 19. Jahrhunderts und hat aber dazu geführt, dass man sich geradezu versteift hat darauf.
Also kurz noch, Positivismus steht dann dafür, dass ein Ergebnis quasi da ist. Das meinen die mit Positivismus.
Nee, dass ein Ergebnis nur dadurch zustande kommt, dass du irgendein Phänomen hast, was du...
quasi das Gegenteil von einem Indizien.
Ja, genau.
Prozess genau. Oder weiß, was ich meine.
Genau, ja. Kurz zu diesem Cesare Lambroso, weil der ist wirklich ein interessanter und sehr wichtiger Kriminologe gewesen. Und daran zeigt sich auch dieses Selbstverständnis von den, auch gerade von den Gerichtsmedizinern aus der damaligen Zeit. Der hat Gefängnisinsassen untersucht und hat sich dabei unter anderem auf die Evolutionstheorie und auf Arbeiten von Franz Josef Gall gestützt. Und dieser Gall ist ein deutscher Arzt gewesen. Der hat die sogenannte Schädelkunde begründet. Weißt du, was das ist?
Ich würde jetzt sagen, irgendwas Neurologisches. Oder warte mal, Schädelkunde?
Ja, man kennt das, man hat das schon gehört.
Also für mich wäre das so vielleicht so der erste Begriff von Psychologie, keine Ahnung.
Nee. Okay. Jein. Es ist krude. Es ist eine Pseudowissenschaft. Und die geht davon aus, dass menschliche Eigenschaften und Veranlagungen an der Form des Schädels erkennbar sind.
Okay, aber die... Okay.
Also an wirklich den knöchernen Gebilden, die deinen Schädel formen.
Aber hat
formen.
Das was auch damit zu tun, wie das Hirn da drin liegt oder so?
Nee, die haben sich Gesichter angeguckt, die Schädelform beschrieben und den Leuten Eigenschaften zugewiesen.
Und welche Schädel sind besonders kriminell? Eckige, runde,
Moment, Moment.
Jetzt bin ich gespannt, ich komm dazu. Du hast also, ja einen sehr runden Schädel.
Dieser Lombroso hat eben darauf aufgebaut und hat diese Gefängnisinsassen untersucht. Sein Hauptwerk, Der kriminelle Mensch, ist 1876 erschienen. Und in dem hat er Körper- und Schädelform bestimmten Verbrechertypen zugewiesen.
Okay.
Ja. Ich will hier nicht ins Detail gehen. Ich mache einen Link auf Instagram, da könnt ihr euch das mal anschauen mit Zeichnungen. Das ist wirklich kurios aus heutiger Sicht. Aber so weit ging eben diese Einstellung, wir brauchen irgendwie Spuren, wir brauchen eine Beobachtung, um die um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen.
Okay.
Dieser Lombroso hat auch eine ganz wichtige These geprägt, die noch Jahrzehnte heute auch noch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Der hat nämlich gesagt, dass Kriminelle nur zu solchen werden, weil ihre Gene ihnen keine Wahl lassen. Also okay. Das Leben von jeder Person ist insofern vorherbestimmt, als dass gerade Verbrecher nicht anders können, als zu Verbrechern zu werden.
Okay, aber heute weiß man ja auch, dass nicht nur Gene da eine Rolle spielen, sondern genau. Auch persönliche Erfahrungen oder Erlebnisse und psychologische Hintergründe, dass es ja meistens so eine Mischung aus beiden ist.
Genau.
Ist ja immer das Veranlagung oder Erfahrung.
Genau. Das klingt ja auch hier in Mindhunter übrigens auch an.
Ja.
Lombrosos Lehren bezeichnet man auch als die positive Schule der Kriminologie. Positiv eben wegen Positivismus. Davor, das kann ich vielleicht noch erwähnen, gab es die sogenannte klassische Schule der Kriminologie. Und die geht eben davon aus, dass jeder Mensch vernunftbegabt ist und daher Handlungsfreiheit besitzt und sich eben entscheiden kann, ob er Verbrechen begeht oder nicht.
Der Lombroso war quasi der John Douglas seiner Zeit.
Naja, nee. Der hat ja gesagt, jeder Mensch ist so, wie er ist und man kann nichts dran ändern.
Ah, okay.
Allerdings, und hat er in späteren Schriften durchaus von seinen radikalen Ansichten abgelassen und durchaus auch eingeräumt, dass die Lebensumstände und die Umwelt eines Menschen dessen Potenzial zum Verbrecher zu werden beeinflussen.
Ja.
Trotzdem gründet diese überhaupt die Idee, dass da eine Anlage ist, die einem beispielsweise zu Gewalttaten neigen lässt, dass es die gibt.
Okay.
Sehr düsteres Kapitel, was auf diesen Untersuchungen von dem Lombroso gründet, ist, dass die Nazis und auch die italienischen Faschisten diese Ansätze von Lombroso für ihre Rassenideologie benutzt haben.
Naja,
denn das lädt natürlich ein, wenn du sagst, die Schädelform von irgendjemandem lässt auf Eigenschaften zurückschließen.
Naja, klar, da führt ja dann schnell eins zum anderen bei so Fascho-Nazi-Idioten.
Ja, Lombroso war wohlgemerkt selber Jude und hätte das natürlich nicht gut geheißen.
Wie Assi dann auch so. Dann, Oh, sorry, ich glaube, asozial ist auch ein Begriff, den man eigentlich nicht, sorry, das sage ich direkt mal hier, weil ich das selber nicht wusste. Der Begriff asozial ist auch was eigentlich so aus dem Nationalsozialistischen kommt. Ja, also sorry, dass ich es jetzt hier benutzt habe, das war ein bisschen blöd gerade.
Okay, das wusste ich gar nicht. Gut, dass du sagst.
Ich meine ja, muss ich nochmal nachgucken, aber ich meine, weil asozial, also das ist alles was davon. Ja, also, Okay. Sorry, Leute, war dumm gerade.
Und um jetzt den Bogen mal zu schlagen zum Fall, es war eben so, dass durch dieses Selbstverständnis der Kriminologen und der Justiz, dass es unbedingt Spuren braucht, um zu einem Urteil zu kommen, Zeugenaussagen vernachlässigt wurden. Zum Beispiel.
Ja,
oder
klar,
die Tatumstände.
Die waren ja hier für den Fall super wichtig eigentlich,
ja,
Zeugenaussagen.
Ja, weil in dem Selbstverständnis hätte jede Zeugenaussage wiederum mit einer Spur belegt werden müssen. Das geht ja aber nicht bei einer Zeugenaussage so ohne weiteres. Und das war einer der Gründe, weswegen Jeanne es relativ einfach hatte, freigesprochen zu werden.
Okay, weil das halt zu dieser Zeit galt, dieser Positivismus.
Genau.
Okay.
Das hat, was da natürlich auch eine Rolle spielt, der Tourneau konnte, als er dieses zweite Gutachten angefertigt hat in dem zweiten Fall, natürlich nicht auf einmal sagen, ja, die hat den umgebracht. Dann hätte er ja seinen eigenen Ruf gefährdet. Also ein gewisser Machtspiele haben da natürlich auch eine Rolle gespielt.
Ja, auf jeden Fall.
Trotzdem fand ich das hier ganz interessant, wie die Kriminologie sich auch überhaupt erst entwickelt hat. Mhm. Ich meine, das war ja ein extrem wichtiger Schritt weg von unfundierten Urteilen hin zu immerhin wissenschaftlich fundierteren Urteilen. Aber in dem Fall hat es eben dazu geführt, dass Jeanne ohne weiteres noch mehr Taten noch mehr Morde begehen konnte.
Ja, sehr interessanter Fall auf jeden Fall. Ich glaube, du kannst das öfters jetzt mal machen. Also ich würde auch auf jeden Fall, dass er mir mal beziehungsweise uns schreibt, ob Raffi das mal öfters machen kann, weil es wäre auf jeden Fall für mich auch eine enorme Erleichterung, wenn Raffi mal ein paar mehr...
Oh nein,
what have you done?
Ich hätte mir nicht so viel Mühe geben müssen.
Ach so, wir müssen auch vielleicht noch was aufklären, ne, wegen unserem Bild von letzter Woche.
Moment, du musst was aufklären. Ich wurde gezwungen.
Also ich möchte mich wirklich bei euch entschuldigen, weil... wir wollten das schon so ein bisschen shocking machen und jetzt, vielleicht haben manche von euch das Bild auf Instagram gesehen, wo Raffi mir mit diesem einen Käseantrag mit Ofenkäse macht. Aber ich habe halt darunter geschrieben, I said yes, und dann haben viele Leute gedacht, dass das halt ein echter Antrag wäre, weil wir sind halt wirklich so verrückt, dass Raffi mir wahrscheinlich auch das sogar in echt mit einem Käse einen Antrag gemacht hat, aber wir sind...
Eher mit einem Hundewelpen oder so.
Ja, aber wir sind noch nicht verlobt. Warte, ich zwinker mal ganz kurz zum Raffi rüber.
Ich hab gerade weggeguckt, was?
Aber ich kann dir auch einen machen. Ja, egal, anderes Thema, Leute, das machen wir jetzt hier nicht live im Podcast. Genau, aber wir sind nicht verlobt. Wir haben uns nur quasi über die 200 Follower auf Instagram gefreut. Ich weiß, für manche ist das total wenig, aber ich denke mir so, what the fuck, 200 Leute, wenn man die sich mal vorstellt und dann auch irgendwie 800 monatliche Hörer auf den Plattformen, das ist schon ein bisschen crazy. Ja, wir möchten uns auf jeden Fall mal bei unseren ganzen lieben Fans, darf man, Fans klingt direkt so eingebildet, ne? Wir haben Fans. Ich glaube, wir haben ein, zwei Fans. Ja, ich glaube, wir grüßen jetzt mal unseren treuesten Fan, den Efi. Hallo Efi. Wir haben dich sehr
lieb.
Der
muss wieder zum Therapeuten nächste Woche, übernächste Woche.
Der ist echt immer.
Mach schon mal einen Termin.
Ja, und wir haben ja noch was heute. Wir haben den das Guilty Pleasure noch.
Oh ja.
Guilty Pleasure. Guilty Pleasure. Raffi, also, ich frage dich jetzt, hast du eine fiktive Person, die du ultra heiß findest?
Was meinst du mit fiktive Person?
Das können also Personen in Filmen sein, das können Comicfiguren sein, das kann eigentlich alles sein, wo du so einen weirden...
Ja, aber Moment, Personen in Filmen...
Ja, die Person, die Rolle, die die Person spielt oder auch, weiß ich nicht, eine Fantasy-Figur oder ich habe heute zum Beispiel mit einer Freundin, hallo Lea, darüber geredet, sie hat ultra viele Videogame-Crushes, Lara Croft, ob du da...
Videogame-Crush hatte ich auch mal einen.
Echt, wen denn?
Ich habe immer mal wieder Final Fantasy VIII gespielt, damals auf der PlayStation 1.
Nerd.
Und da gab's halt eine, die ich hot fand.
Wer hieß sie denn?
Riona oder so.
Okay, aber ist das jetzt schon dein Guilty Pleasure oder kannst du jetzt eine Person, eine fiktive...
Also ein Celebrity Crush oder...
Nein. Eine fiktive Figur. Das kann eine Figur in der Serie sein, das kann auch eine Comicfigur sein.
Das wäre das. Alles andere habe ich halt, wenn dann, einen Celebrity Crush, aber das ist ja jetzt nicht so...
Aber hast du mir nicht mal von Xenia, die Gotteskriegerin, erzählt?
Nee, habe ich aber keinen Crush...
Okay,
ich dachte... Deswegen ist das die Kriegerprinzessin.
Okay,
sorry. Aber da habe ich keinen Crush.
Also keine, okay, dann erzähl doch mal deinen Celebrity
Mit
Crush.
Mit 17 war ich, glaube ich, mal richtig krass in Keira Knightley verliebt für eine Woche.
Stolz und Vorteil. So schön.
Nee, keine Ahnung weswegen. Die fand ich ziemlich cool. Ansonsten, ja, gibt ein paar Celebrity-Crushes, aber die muss ich jetzt hier nicht alle breitreten. Also Kira, wenn du das hörst,
ich lasse dir.
Mein 17-jähriges Ich hätte dich gern mal kennengelernt. Mein heutiges Ich wahrscheinlich auch.
Ich denke schon.
Ich glaube, du bist eine coole Socke und lern mal Deutsch und hör unseren Podcast. Los!
Ja, Raffi, ich habe auch, es ist echt, weißt, ich habe gedacht, du lässt jetzt irgendwas ultra peinliches, jetzt muss ich den Bogen da. Was haben wir vor Weihnachten geguckt?
Keine Ahnung.
Wobei fieber ich immer ultra mit.
Herr der Ringe? Nee.
Ja, geht in die richtige Richtung.
Ah, Gollum.
Weird. Nee,
echt
was?
Weird.
Nee, es ist nicht Herr der Ringe, aber es ist nah an Herr der Ringe dran, der
Harry
Film.
Harry Potter.
Nee, näher an Herr der Ringe dran als Harry Potter.
Der Hobbit.
Ja.
Moment. Da gibt es ziemlich viele Weirdos.
Also mein fiktiver Crush ist aus der Hobbit.
Ja, komm, aber den gut aussehenden, der die, wie heißt sie, Tauriel oder so klar machen will.
Ah ja, du hast es schon genau. Also mein fiktiver Crush ist Kili von
Ja,
der
aber komm, den
Hobbit.
haben sie auch extra sexy gemacht,
Obwohl
da.
Tauriel ist jetzt
Sieht auch gut aus, oder? Schön, aber.
schön. Ja, und dann verrate ich dir noch mal einen Schauspieler-Crush. Und ich weiß jetzt, meine beste Freundin würde
Haben wir gerade die Charaktere auf ihre
auf ihr Aussehen.
auf ihr Aussehen reduziert?
Ja, aber ich finde Kili auch besser. Der ist süß, aber nicht aufdringlich.
Er ist schon ein bisschen aufdringlich.
Tauriel auch.
Ja, ich glaube, beide sind einsam.
Ja, ist doch schön. Und ich hasse
Beide
Thorin
können.
Eicheschild, ist der größte Huan des Universums. Der denkt, der wäre schön, der ist einfach nur der Fuckboy vom Hobbit. Also nicht vom Hobbit, also in dem Film. Er ist nicht der Fuckboy vom Hobbit.
Aber er hat doch keinerlei, er macht doch keinerlei
Nee, aber der ist den
Fuckboy-Aktionen.
ganzen Tag, ist der schlecht gelaunt und, oh, naja, egal. Ja, Celebrity Crush auf jeden Fall Jürgen Vogel.
Ja, du hast nur so weirde Celebrity-Crushes.
Aber ich glaube, dass viele Frauen und Männer Jürgen Vogel heiß finden. Also Jürgen Vogel, wenn du mal bei uns im Podcast mitmachen willst, dann rufst du auch einfach an.
Kannst du haben, Jürgen.
Raffi, wir gucken jetzt gleich Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, weil Raffi hat noch nicht alle Teile von Harry Potter gesehen.
Bücher sind eh besser.
Das stimmt. Okay, ihr Lieben.
Vergesst nicht,
Uns
auf
auf.
Instagram zu schreiben.
Okay, das war fällt. Nee, lass es doch, lass es doch. Ja, sollen wir noch
Ja,
mal
ich wollte die
probieren? Ja,
Abmoderation
mach mal,
heute
mach mal,
machen.
mach mal.
Also, ihr könnt uns gerne euer Feedback zum Fall, ob es euch gefallen hat oder nicht, auf Instagram schreiben unter Ofenkäse-Crimes. Dort werden wir auch die Quellen und Bilder zum Fall hochladen und euch auf dem neuesten Stand halten, wenn dann die nächste Folge kommt.
Ofenkäse-Crimes mit AE. Das hat Raffi jetzt vergessen.
Danke.
Blutig Anfänger immer, ey. Einmal mit Profis arbeiten.
Insofern sagen wir jetzt mal Schöwa.
Schön war, tschüssi.